So kann eine glückliche christliche Familie aussehen. Der Mann, nennen wir ihn mal Ralf, hat einen guten Job, ist angesehen in seiner Firma, engagiert sich sogar in seiner Kirchengemeinde, spendet regelmäßig. Und auch die Frau, nennen wir sie Kerstin, hat einige Ehrenämter. Sie ist eigentlich eine gute Mutter, kümmert sich hingebungsvoll um den Haushalt. Die Kinder sind gut erzogen, es scheint alles top zu sein. Was man bei so einem schönen Bild natürlich nicht sehen kann, ist, dass Ralf beim Surfen im Netz immer wieder hängen bleibt auf bestimmten Seiten mit anrüchigen Bildern. Und auch Kerstin, die eigentlich ihren Mann Ralf liebt, sie flirtet gerne im Büro mit Blicken und mit Gesten. Immer wieder mit ihrem gut aussehenden, intelligenten Chef. Ist das so schlimm? Ist ihre Ehe in Gefahr? Haben sie die Ehe gebrochen? Übrigens sollten Sie diese Leute hier mal sehen. Das Bild ist frei aus dem Internet verfügbar. Verbindet meine Story nicht mit dem Bild. Es diente als Einstieg in diese Predigt, weil die Verse der Bergpredigt, übrigens der wichtigsten Predigt, die je gehalten wurde und die wir gerade in einer Predigtreihe jetzt hier betrachten, sie beantwortet genau diese Fragen. Ist es so schlimm, wenn das so passiert, wie gerade eben beschrieben? Ist da die Ehe in Gefahr? Ist sie gebrochen? In Matthäus 5, ab Vers 27, nimmt Jesus Bezug auf das sechste Gebot. Und er zeigt, wie die Gerechtigkeit, die er schenkt, die Gerechtigkeit des neuen Bundes, die sogenannte bessere Gerechtigkeit, die Jesus seinen Nachfolgern schenkt, die rein formale, äußere, buchstabenorientierte Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten bei weitem übersteigt. Lass uns aus Matthäus Evangelium Kapitel 5, aus der Bergpredigt, die Verse 27 bis 30 lesen. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. In diesen Versen, ihr Lieben, geht es um die zerstörerischen Folgen der fantasierenden Lust und der Kampf gegen die Sünde. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Jesus in seiner Bergpredigt schon gleich am Anfang die zwei Dinge des Lebens anspricht, in denen wir Menschen die meisten Probleme haben. Gewalt und Sex. sind bis heute Bereiche, in denen der gefallene Mensch sich immer wieder verliert. Gewalt ist ja letztlich die Folge von Zorn und Verachtung, haben wir letzten Sonntag darüber in der Predigt gehört. Sie sind wie Mord. Und nun hier spricht Jesus den Lebensbereich der Sexualität an, ein Bereich, der auch heute und schon immer unter heftiger Attacke des Gegenspielers steht. Und ich bin sicher, die Worte Jesu, sie haben auch in unserer Zeit eine enorme Brisanz, denn durch die Medien sind wir heute einer schier unwiderstehlichen Reizüberflutung ausgesetzt. In einer Statistik habe ich gelesen, dass der zweitgrößte Markt für Erotik nach den USA Deutschland mittlerweile geworden ist. Die weltweite größte Pornomesse findet in Berlin statt und sie wächst jährlich um 1 bis 2 Messehallen dazu. Sex ist ein Konsumgut geworden. Und dann lesen wir in dem Lexikon der Liebe, einem Standardwerk für Sexualwissenschaft von Ernst Bornemann, Ehebruch findet so häufig statt, dass die Illusion der Ehepartner, sie seien einander stets treu geblieben, bereits seit geraumer Zeit in der Medizin als klassischer Fall des psychologisch bedingten Gedächtnisschwundes zitiert wird. Und an anderer Stelle heißt es, das bedeutet nicht, dass ein Ehepartner nun aufhören soll, dem anderen Partner treu zu sein, sondern dass er nicht überrascht sein darf, wenn der andere Seitensprünge macht. Wenn ihm etwas an der Ehe liegt, muss er solche Seitensprünge als Selbstverständlichkeit betrachten. Wie radikal müssen doch die Worte Jesu für jemanden in unserer Zeit klingen, der so eine Einstellung hat, wie sie eben gerade, wie ich sie zitiert habe, aus diesem Lexikon. Aber seien wir ehrlich, nicht nur Nichtchristen tun sich schwer mit diesen Worten Jesu. Auch viele Christen müssen schlucken, wenn Jesus sein radikales Nein ja nicht nur zum vollzogenen Ehebruch sagt, sondern bereits zum lüsternen Blick oder zu den begehrlichen Gedanken. Um Jesu Auslegung des 6. Gebots, du sollst nicht Ehe brechen, in seiner Tiefe verstehen zu können, müssen wir die damalige gesellschaftliche Stellung der Frau auch berücksichtigen. Die Frau galt ja damals als Besitzgegenstand des Mannes. Sie war weder gleichberechtigt noch sozial abgesichert. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass in dem Bericht von Johannes 8, ihr kennt die Geschichte, wo die Pharisäer diese Frau zu Jesus bringen, die gerade frisch ertappt wurde beim Ehebruch, wo war da der Mann? Das war die Praxis in jener Zeit. Lediglich die Frau konnte die Ehe brechen und als Ehebruch galt eben die geschlechtliche Gemeinschaft einer verheirateten Frau mit einem anderen Mann und darauf stand eigentlich laut Gesetz die Todesstrafe durch Steinigung. Die Frau, sie galt damals als das verführerische Wesen, das den Mann stets heranzieht, herabzieht, zur Sünde verführt. Und daher durfte der fromme Jude auch keine Frau ansehen. Es wurde zum Beispiel gesagt, sprich nicht viel mit einer Frau. Jeder, der viel mit einer Frau redet, zieht sich Unheil zu und ererbt am Ende die Hölle. Und so gab es unter den Pharisäern diese Gruppe, die mit fast geschlossenen Augen sozusagen durch die Straßen ging, um damit ja keine Frau ansehen zu müssen und dadurch irgendwie in Versuchung zu geraten. Und die Folge war, dass die sich oft blutig stießen. Denn mit geschlossenen Augen durch die Straßen zu gehen, das hat zur Folge, dass man in bestimmte Gegenstände oder irgendwo in hineinrennt. Diese Gruppe übrigens, die nannte man die Pharisäer des Blutverlustes. Nun, wenn wir Jesu Worte genau untersuchen und seine Haltung zu Frauen, dann fällt auf, dass für ihn die Frau nicht ein Mensch zweiter Klasse, noch die personifizierte Sünde war, ganz im Gegenteil. Jesus hatte einen für die damaligen Verhältnisse ganz ungewöhnlichen Umgang mit Frauen. Denken wir doch nur an die Frau am Jakobsbrunnen, die er alleine traf und mit ihr redete, wie er es zuließ, dass Maria zu seinen Füßen saß und ihm zuhörte und wie er sich sogar die Füße von einer Frau küssen und salben ließ. Jesus geht es also hier nicht um ein distanziertes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Er verbietet uns hier nicht das normale Anschauen, sondern das lüsterne Ansehen. Es geht um die fantasierende Begierde, ganz konkret in der Männerwelt. Und ich glaube, man muss nicht zwischen den Zeilen hier lesen, um zu erkennen, dass für Jesus die Frauen kein Objekt der Begierde sind, sondern dem Mann gleichwertig gemenschen. Und sie sollen entsprechend auch von den Männern so behandelt und geehrt und geachtet werden. Damit redet Jesus nicht nur für die damaligen Ohren, sondern auch in unsere Zeit gesellschaftskritisch hinein. Und zwar in eine Zeit, in der oft auch unter dem Deckmantel einer sexuellen Freizügigkeit Frauen nach wie vor als Objekt der Begierde in der Werbung, in Illustrierten, im Fernsehen oder im Internet vermarktet und angepriesen werden. Das Nein Jesu zum begehrlichen Blick ist zugleich aber eben auch das Ja Jesu zu einem anderen Umgang miteinander. Mit diesem Hintergrund wissen wollen wir uns diese Worte jetzt genauer anschauen, die Jesus hier in der Bergpredigt spricht. Drei Hauptgedanken möchte ich aus diesem Text hervorheben. Jesus sagt in Vers 27, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Unser Herr konfrontiert damit eine unzählige Zahl von Männern unter seinen Zuhörern, die von sich selbst dachten, naja, was mein sexuelles Leben angeht, bin ich recht. Denn ich war mit niemandem anderen im Bett als nur mit meiner Frau oder mit meinem Partner, Partnerin. Ich habe nicht das eine vom Gesetz Verbotene getan. Aber Jesus sagt, und das ist mein erster Gedanke hier, Ehebruch geschieht nicht nur im Bett, sondern schon im Herzen. Die Pharisäer hatten dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, auf den rein physischen Akt des Ehebruchs beschränkt. Und unser Herr, er sagt dir ganz klar, Ehebruch, wie übrigens jede Sünde, ist nicht nur eine Sache der Tat, sondern etwas, was in unserem Herzen, in unserem Innern, in unseren Gedanken beginnt. Wenn einer sagt, ich habe noch nie Ehebruch begangen, weil ich mit keiner anderen Frau im Bett war, heißt das noch lange nicht, dass er ein sexuell reines Leben führt. Was bedeutet es eigentlich, eine Frau oder auch einen Mann mit einem begehrlichen Blick anzuschauen? Wenn ein Mann die Frau eines anderen ansieht und für sich besitzen will, wenn er in seiner Fantasie die Frau berührt und mit ihr in Gedanken Sex hat, dann begeht man in seinem Herzen nach den Worten Jesu die Sünde des Ehebruchs. Und Jesus fordert uns hier auf, Nein zu sagen, wenn die fantasierende Begierde uns versucht, bevor wir uns nicht mehr in den Griff kriegen und aus den Blicken Gedanken und aus Gedanken Taten werden. Wohlgemerkt, natürlich meint Jesus hier nicht, dass man eine Frau überhaupt nicht ansehen darf. Ein junger Mann im heiratsfähigen Alter und eine junge Frau, sie finden im Regelfall zueinander, weil sie sich sehen und aneinander Gefallen finden, ganz klar. Aber es geht hier nicht um ein normales Kennenlernen, um ein natürliches sich ineinander verlieben, sondern um Begierde und Lust, das zur sexuellen Versuchung verführt. Liebe und Lust, meine Lieben, das sind nicht das Gleiche. Eigentlich sind es Gegensätze. In ihrem Wesen ist Begierde immer einseitig. Begierde ist ein inneres Verlangen, das den anderen gebrauchen will zur eigenen Befriedigung. Und in 2. Petrus 2, Vers 14, da warnt der Apostel Petrus vor Menschen, die Augen voller Begierde haben nach einer Ehebrecherin. Genau genommen suchen diese Leute nicht eine Frau, sondern sie suchen eine Lust, für die eine Frau nun einmal die nötige Apparatur darstellt. Und das Auge, es ist das Glied am Leib, durch das die Information, das Bild hineinkommt. Man kann es eigentlich vergleichen mit einem Tor. Mit dem Auge wird die Information aufgenommen. Man sieht eine attraktive Person. Und die Information, sie wird weiter verarbeitet mit unseren Gefühlen und unserem Verstand. Sie dringt in unser Herz, wo der Sitz unseres Willens ist. Und dann wird der Leib aktiv und über die Hand versucht man, sich das zu nehmen, was man begehrt. Deshalb erwähnt Jesus auch in den Versen 29 und 30 das Auge und die Hand. Sexuelle Begierde und sexuelle Fantasien, sie kommen über die Augen ins Herz. Und wenn das Herz voll ist mit sexuellen Gedanken, dann wird die Handlung folgen, sobald sich die Gelegenheit bietet. Genauso wie ein Dieb jemand ist, der stiehlt. Wenn sich die Gelegenheit anbietet, so ist der Ehebrecher jemand, der die Ehe bricht, wenn die günstige Gelegenheit da ist. Jemand hat das mal so gesagt, für den ersten Blick kann man nichts tun. Aber der zweite Blick ist Sünde. Dass David Bathseba beim Baden sah, war nicht das Problem. Aber als er sein Fernglas holte, begann die Katastrophe. Als er da hängen blieb, der Apostel Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, erklärt uns in seinem Brief, wie das mit der Versuchung ist und wie sie eigentlich immer dem gleichen Muster folgt. Ich lese uns mal aus dem ersten Kapitel die Verse 14 und 15. Da heißt es, ein jeder aber wird versucht. Das heißt, der Köder hängt immer um uns herum. Jeder wird versucht. Das ist der erste Schritt. Am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Fernsehen, beim Surfen. Sogar in der Gemeinde. Die Köder sind ausgelegt. Und dann folgt der zweite Schritt, das innere Verlangen. Die Lust wird vom Köder angezogen und von der Begierde gelockt. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und dann folgt der dritte Schritt, Vers 15. Die Sünde geschieht, wenn wir nachgeben und in den Köder beißen. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist der vierte Schritt. Sünde hat und bringt mit sich tragische Konsequenzen. Wir enden am Haken und werden gebraten. Und Jesus fordert uns hier in der Bergpredigt auf, Nein zu sagen und wegzusehen, wenn die Versuchung an uns heranschleicht und die Begierde wach wird. Und ich glaube, dass wir Männer in diesem Bereich mehr gefährdet sind als die Frauen, was die begehrliche, fantasierende Lust angeht. Das weiß man auch aus der Psychologie, aus der Soziologie, dass Männer da anfälliger sind, das, was sie aufnehmen, visuell mit ihren Augen. Und was können die Frauen tun? Nun, es steht nichts in unserem Text darüber. Aber ich glaube, es ist nicht unangebracht, wenn sich in diesem Zusammenhang, wo es um Begierde und Lust geht, auch die Frauen überlegen, wie sie auftreten und wie sie sich kleiden und wie sie sich geben, um eben nicht verführerisch zu wirken und vielleicht bewusst oder auch unbewusst einen Mann in die Versuchung führen. Denn auch eine Frau, das wissen wir auch, kann ihre Reize sehr gezielt ausspielen und sollte sich deshalb auch Gedanken machen, wie wirke ich auf Männer? Wie wirke ich auf einen Mann, der nicht mein Mann ist? Denn Ehebruch geschieht nicht nur im Bett, sondern schon in den Gedanken und im Herzen, das ist das Erste. Und weil unsere sexuelle Reinheit eine Sache des Herzens ist, erklärt Jesus in den Versen 29 und 30, dass unser sexuelles Verlangen nicht durch ein bestimmtes Gesetz geregelt werden kann. Das ist mein zweiter Hauptgedanke in dieser Botschaft. Ehebruch kann man nicht einfach vermeiden durch das Einhalten eines Verhaltensgesetzes. Wir dürfen also das, was Jesus hier sagt, nicht als ein Gesetz verstehen und meinen, ja, von heute an werde ich keine Frau mehr anschauen, ich werde mich von Frauen fernhalten, ich werde sie meiden wie die Pest und dann denken, ein sexuell reines Leben zu führen. Die Pharisäer, die waren diesem Irrtum verfallen. Die dachten, man kann recht sein vor Gott, wenn man nichts Falsches tut. Und ich glaube, was Jesus hier tut, ist mit diesen Worten durch seine drastische Übertreibung die Lehre der Schriftgelehrten und der Pharisäer ins Absurde zu treiben. Hier haben wir eigentlich eine sehr intelligente Argumentation unseres Herrn, die klarstellen soll, dass allein das Vermeiden des realen physischen Ehebruchs, also der eigentlichen Tat, noch nicht bedeutet, dass einer nicht schon in seiner Fantasie alle möglichen sexuellen Sünden begangen hat. Also Selbstverstümmelung würde das Problem der fantasierenden Lust nicht lösen. Sie wäre letztlich kein Heilmittel gegen die Begierde. Der berühmte alexandrinische Theologe Origenes, 3. Jahrhundert nach Christus, er hat diese Verse wörtlich verstanden und sich selbst kastriert. Aber hat er dadurch das Problem der fantasierenden Lust wirklich behoben? Ich glaube nicht. Natürlich, wenn man sein rechtes und linkes und später sein ausreißen würde und später auch genauso seine rechte und linke Hand amputieren lassen würde, könnte man einiges an falschem Verhalten vermeiden. Aber würde das wirklich unser Herz verändern? Das Problem der Sünde liegt tiefer und es betrifft unsere Gedanken, unser Herz, unser tiefstes Inneres. Der verstümmelte Körper könnte trotz allem ein böses Herz haben. Es geht also Jesus zuerst darum, wer wir sind und nicht, was wir tun oder tun könnten. Diese Wahrheit, die zieht sich wie so ein roter Faden in der Bergpredigt. Sexuelle Begierde, Ehebruch sind Sünden des Herzens und können nicht einfach nur durch das Einhalten eines Verhaltensgesetzes vermieden werden. Wir erinnern uns hoffentlich, das ist noch gar nicht so lange her, an die sechste Seligpreisung. Da sagt Jesus, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Auf die Reinheit des Herzens kommt es letztlich an. Und die können wir nicht selbst produzieren, sondern die wird uns geschenkt durch Jesus Christus. Wenn wir eine neue Geburt in unserem Innern erlebt haben, dann beginnt der Reinigungsprozess unseres ganzen Wesens, und diese Reinheit des Herzens, die fließt von innen nach außen. Die bessere Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus haben, sie identifiziert die tieferen Sünden des Herzens und befähigt uns, gegen die sexuellen Sünden anzukämpfen und ein sexuell reines Leben nach den Maßstäben Gottes leben zu wollen und leben zu können. Und deshalb mein dritter Hauptgedanke lautet: Ehebruch als auch andere sündigen Begierden müssen erkannt und gehasst und durch die Kraft des Geistes kompromisslos abgelegt werden. Und vielleicht ist das noch harmlos formuliert. Vielleicht sollte es lieber heißen, kompromisslos getötet werden. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Mach dir deine rechte Hand Probleme, hau sie ab und wirf sie weg. Jesus will mit dieser bildhaften und dramatischen Übertreibung uns motivieren, kompromisslos mit der Sünde umzugehen. Er will illustrieren, dass alles, was Mittel und Werkzeug zur Sünde ist, in unserem Leben beseitigt werden muss, getötet werden muss. Wie können wir mit dem Ehebruch im Herzen, mit der fantasierenden Lust fertig werden? Wie können wir der Sünde widerstehen? Wie können wir ein sexuell reines Leben führen, das aus einem reinen Herzen kommt? Ich möchte uns noch drei praktische Prinzipien mitgeben, die uns helfen können, der Begierde, der fantasierenden Lust zu widerstehen. Erstens, wirke der Versuchung entgegen, indem du rechtzeitig fliehst. Ich glaube, Gott gibt uns die Kraft dazu, zu widerstehen, Nein zu sagen. Übrigens, das, was Jesus hier sagt in diesen Versen, das hat der Apostel Paulus in seinen Briefen aufgegriffen, und wir finden dort immer wieder die Ermahnung, kompromisslos mit der Sünde umzugehen, die Sünde abzutöten. Es gibt mehrere Stellen, ich erinnere noch an eine, die haben wir gar nicht so lange her betrachtet. Letztes Jahr, glaube ich, war es, als wir diese Predigtreihe über den Kolosserbrief hatten, Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, wörtlich, Pornea, ihr hört es heraus. Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Hier wird also ein aktiver Prozess beschrieben, an dem wir beteiligt sind mit unserem Willen. Und wir erinnern uns, der Wille hat seinen Sitz in unserem Herzen. Im Herzen werden die Entscheidungen des Lebens getroffen. Das heißt, um ein sexuell reines Leben zu führen, müssen wir uns ganz bewusst entscheiden, gewisse Dinge, die zur Quelle der Versuchung werden, nicht zu sehen oder anzufassen. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, auch wie hoch der Preis war, den Jesus bezahlt hat für unsere Sünden. Durch die Kraft des Geistes in uns können wir in dem Prozess des Abtötens mitwirken. Und das könnte konkret bedeuten, falls du eine Schwäche für eine gewisse Musik hast, die in dir eine sexuelle Begierde weckt, dann hör auf, diese Musik zu hören. Wirst du durch gewisse Filme moralisch geschwächt, dann nimm dir in deinem Herzen vor, diese Filme nicht anzusehen. Schalte aus am besten oder spule vor oder was immer. Ich weiß von einem jungen Mann, der hat in seinem Kampf gegen die Versuchung seinen Laptop für eine gewisse Zeit in einen tiefen Schacht, den es da in seinem Haus gab, versenkt. Oder wenn du Freunde hast, die deine Moral schwächen, bleib ihnen fern. Du kannst nicht mit dem Tier in dir spielen, ohne selbst tierisch zu werden. Wer seinen Garten sauber halten will, reserviert kein Beet für Unkraut, heißt es. Und das Beste, was wir tun können, wenn wir auf sexuellem Gebiet versucht werden, ist zu fliehen. Wer hat uns diesbezüglich ein sehr deutliches Vorbild hinterlassen im Alten Testament? Josef. Lernen wir von Josef. Laufen wir rechtzeitig davon. Seinem Buch Verführung schreibt Dietrich Bonhoeffer den Kern des Problems an. Und ich möchte uns dieses Zitat, weil es einfach so gut ist, nochmal vorlesen. Ich glaube, ich habe es damals, als ich über Kolosser 3, Vers 5 gepredigt habe, auch schon gelesen. Das heißt, es müsste euch bekannt schon klingen, wenn ihr es hört. Aber es ist so gut. Ich lese es einfach nochmal. Da heißt es: In unseren Gliedern schlummert eine Neigung zur Begehrlichkeit, die plötzlich und stark hervorbrechen kann. Mit unwiderstehlicher Kraft ergreift der Trieb die Herrschaft über das Fleisch. Auf einmal ist ein verborgenes, glühendes Feuer entfacht. Das Fleisch entbrennt und steht in hellen Flammen. Es ist unerheblich, ob es sich um sexuelle Begehrlichkeit handelt oder um Ehrgeiz, Eitelkeit, Rachsucht oder um die Liebe zu Ruhm und Macht oder die Gier nach Geld. Bonhoeffer weitet das noch aus. Weil so schreibt es auch der Apostel Paulus übrigens in Kolosser 3, Vers 5. In solchen Augenblicken ist Gott für uns ziemlich unwirklich. Bitte behalten Sie diese Worte und lernen Sie sie auswendig. Er verliert jede Wirklichkeit und nur der Wunsch nach der Kreatur ist wirklich. Die einzige Wirklichkeit ist der Teufel. Satan füllt uns hier nicht mit Hass auf Gott, sondern mit Gottvergessenheit. Die so geweckte Gier hüllt unsere Seele, unseren Verstand und den Willen des Menschen in tiefste Dunkelheit. Die Kräfte der klaren Unterscheidung und der Entscheidung werden uns genommen. Die Fragen präsentieren sich in der Form: Ist das, was das Fleisch wünscht, wirklich Sünde? Und ist das mir wirklich nicht erlaubt, meine Begehrlichkeit zu befrieden? Wird mir das sogar abverlangt, trotz meiner besonderen Lage? In dieser Lage steht alles in mir gegen das Wort Gottes auf. Daher lehrt uns die Bibel, dass es für Zeiten, in denen das Fleisch versucht wird, nur einen Befehl gibt. Flieh! Flieh den Ehebruch. Flieh den Götzendienst. Flieh die Begehrlichkeit der Jugend. Flieh von der Begehrlichkeit der Welt. Es gibt keine andere Form des Widerstands gegen Satan in der Begehrlichkeit als die Flucht. Jeder Kampf gegen Begehrlichkeit aus eigener Kraft ist zur Niederlage verurteilt. Das, meine Lieben, ist keine Gesetzlichkeit. Es ist das Wunder der Gnade Gottes, dass Jesus uns frei machen kann und will von allen Bindungen. Wir können, davon bin ich überzeugt, durch die Kraft Gottes, durch die Kraft seines Geistes in uns fliehen, weil wir Jesus letztlich mehr lieben als die Sünde. Nur wenn wir uns bewusst machen und das auch erfahren, dass unser Verlangen nach Gott letztlich größer ist als unser Verlangen nach der Sünde, können wir der Sünde widerstehen, sie töten, indem wir fliehen. Ein zweites Prinzip, das uns helfen kann, der fantasierenden Begierde zu widerstehen, habe ich umschrieben: Mache einen Bund mit deinen Augen. Erlaube dir keinen zweiten Blick. Dieses Prinzip, es stammt eigentlich aus dem ältesten Buch der Bibel, aus dem Buch Hiob. Da wird uns gesagt, wie ein gerechter Mann sich von fantasierenden sexuellen Begierden reinhalten kann. Hiob 31, einen Bund, das heißt einen bindenden Vertrag, habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Unsere Augen, die Augen, was für ein Geschenk Gottes. Meine Frau, sie arbeitet beim Augenarzt und so kriege ich ein bisschen mit, was hinter dem Auge steckt, dass wir was sehen können, dass dieses Organ Bilder produziert oder über dieses Organ Bilder produziert werden in unserem Gehirn, einfach fantastisch. Unser Augengang ist ein Wunder der Sehkraft und öffnet uns ebenso die Erfahrung einer ganzen Welt der Sinnlichkeit. Ganz klar. Aber wenn wir uns heute mit den Worten Jesu hier über fantasierende Begierde befassen, ist es notwendig und so wichtig, ein solches Bündnis, so einen bindenden Vertrag mit unseren Augen einzugehen und einfach mit Hiob zu sagen: Ich will nicht lüstern blicken auf eine andere Frau. Herr, hilf mir durch deinen Geist sofort zu erkennen, wenn sich mein Auge zu einem zweiten Blick erhebt. Und wenn du eine Frau bist, kannst du genauso das Gleiche sagen in Bezug auf einen anderen Mann. Jesus hat hier klar die Männer im Blickfeld. Eben auch bedingt durch die damalige historische Situation. Aber es gilt genauso auch für die Frauen. Noch ein drittes Prinzip, das uns helfen kann, der fantasierenden Begierde zu widerstehen. Kontrolliere deine Gedanken durch das Wort Gottes auch. Man kann auch sagen, durch das auswendig gelernte Wort Gottes. Wie widerstand Jesus dem Teufel, als er ihn damals in der Wüste attackierte? Es steht geschrieben. Und der Psalmschreiber, er fragt in Psalm 119, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das sind bekannte Worte, aber auch Worte voller Kraft. Wenn das Wort Gottes in unserer Erinnerung gespeichert ist, steht es bereit für uns zu streiten. Es ist so wie ein Schwert, das wir gebrauchen können. Es gehört ja auch zur geistlichen Waffenrüstung übrigens. Als Schwert gebrauchen im Kampf gegen die Sünde. Keine Waffe kann gegen die Wahrheit stehen. Und der Geist Gottes, er wird uns im richtigen Augenblick erinnern an Worte, wie zum Beispiel auch an Worte Galater 6, Vers 7, wo es heißt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das auswendig gelernte Wort oder überhaupt das Wort Gottes ist eine Kraft in der Stunde der Versuchung. Ich kenne einen jungen Mann, der an seinen Laptop den Vers aus Sprüche 4, Vers 23 angebracht hatte, so dass er das jedes Mal sieht, wenn er seinen Laptop aufklappt. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Es gibt in unserer Zeit, in unserer Kultur diese Epidemie, die vor allem viele Herzen, junge Herzen ansteckt und verseucht und zum Ehebruch im Herzen verleitet. Und das ist, wie ich schon anfangs andeutete, die Internetpornografie. 42,7% aller Internetnutzer sehen sich pornografische Seiten an. Die Statistik, eine ziemlich neue Statistik, besagt, dass 90% aller 8- bis 16-jährigen Kinder sich schon Pornografie im Internet angesehen haben. Und es sind nicht nur die Nichtchristen, die dieser Epidemie verfallen, sondern auch viele christliche Jugendliche und auch Ehemänner und auch immer mehr Frauen, laut dieser Statistik habe ich gelesen, haben mittlerweile Probleme mit Internetpornografie. Denken wir also nicht, okay, das betrifft ja nur die Welt da draußen, die Ungläubigen sozusagen, Gläubige, die tun sowas nicht. Das ist ein großes Problem auch unter vielen Christen. Und oft kommt man aus diesem Teufelskreis nicht heraus ohne seelsorgerliche Hilfe von jemandem, dem man sich anvertrauen kann, dem man seine Sünden bekennt, mit dem man spricht und betet und der einen auch immer wieder verantwortlich hält. Vor nicht so langer Zeit, eigentlich in diesem Jahr, hatten wir hier am Mittwoch ein gutes Seminar von einem Bruder, der auch ein Buch geschrieben hat, Sebastian Buss heißt er, das Buch, das er geschrieben hat, heraus auch als Betroffener, heißt Von der Illusion zur Wirklichkeit, es ist eine Hilfestellung und Begleitung für den Ausstieg aus der Pornografie, ist eigentlich sehr zu empfehlen. Und ich möchte hier besonders die junge Generation ansprechen. Behüte dein Herz. Lass diesen Schmutz nicht rein. Es vergiftet die Fantasie, macht süchtig, zerstört unsere Beziehungsfähigkeit und ist letztlich nichts anderes als Ehebruch und Unzucht. Jesus will, dass wir unsere Herzen reinhalten und möchte am Ende dieser Botschaft einladen, einfach in der Stille vor den Herrn zu treten, der unser Herzen und unsere Gedanken besser kennt, als wir sie kennen. Und wenn der Geist Gottes durch sein Wort zu dir geredet hat, dann möchte ich dich ermutigen, komm heute vor unseren Herrn, bekenne deine Begierde vielleicht, deine fantasierende Lust, bitte ihn durch sein heiliges Blut jeden Flecken zu reinigen. Jesus will durch seinen Geist und durch sein Wort unser Inneres verändern. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir schon gläubig sind, unsere Abhängigkeit von Gott bekennen. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Und uns immer wieder bewusst diesem Reinigungsprozess hingeben. Als Christen befinden wir uns auf einem Kampffeld und nicht auf einem Ponyhof. Täglich sind wir herausgefordert, die Sünde zu töten. Lass uns beten. Jesus, deine Worte, die du damals gesagt hast in der Bergpredigt, sie sind sowas von radikal. Sie waren es damals und sie sind es auch heute in unserer verrückten, sexualisierten Welt vielleicht noch mehr. Ständig liegt der Köder aus. In unserem Alltag, auf unseren Straßen, in unseren Büros. Wir werden bombardiert mit Nachrichten, mit Bildern. Und der Feind, der setzt diese Strategie ganz besonders ein, um uns zu verführen. Und so klingen deine Worte radikal, Herr. Du sagst uns, wo schon der Ehebruch beginnt im Herzen. Und das haben wir heute vernommen. Das Wort, es überführt, es spricht uns an, Herr. Und wir wissen ganz genau, wir können ohne dich und ohne deinen Geist, der uns befähigt, die Sünde abzutöten, der uns auch immer wieder zeigt und uns daran erinnert, wo, wenn es dran ist, wirklich die Flucht zu ergreifen. Ohne diesen Geist können wir dieser Versuchung nicht widerstehen. Aber du, Herr, du hast uns befähigt und du gibst uns die Kraft, Nein zu sagen und auch rechtzeitig zu fliehen. Ich bitte für alle, die vielleicht dieser Versuchung schon erlegen sind. Ich bitte dich für sie, dass sie deine Gnade erfahren und Vergebung erfahren und erfahren dürfen, wie du immer wieder einen Neuanfang schenkst. Ich möchte dich bitten, Herr, lass uns nicht leichtfertig mit der Sünde umgehen, sondern so wie Jesus das gesagt hat, so radikal wie er es auch gesagt hat und wie Paulus das in seinen Briefen uns auch lehrt, immer wieder gezielt und willentlich der Sünde den Kampf erklären und sie töten. Schenk Gnade, dass wir das Schwert, das Wort Gottes richtig gebrauchen, das Schwert des Geistes richtig einsetzen, um in diesem Kampf das Feld zu behaupten. Danke, lieber Herr, dass dein Wort uns herausfordert und lass uns nicht vergessliche Hörer sein, sondern auch wirklich Menschen, die dein Wort anwenden und wo dein Wort uns verändert von innen nach außen. Uns zum Segen, uns zur Freude und dir zur Ehre. Amen.